Willst du, so lautet das Thema der Predigt heute Morgen, willst du? Um darauf antworten zu können, muss man wissen, was man will. Und manchmal ist es auch wichtig zu wissen, was derjenige kann, der mich nach willst du fragt. Was will ich? Was willst du? Heute Morgen haben wir den Wochenspruch für die kommende Woche gehört. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir.
Danke.
So ist mir geholfen. Aus dem Propheten Jeremia. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Heile du mich, Herr. Nicht irgendjemand anders, sondern der Herr, Gott selbst. Die Frage, willst du geheilt werden, ist eine Frage, auf die, glaube ich, jeder mit Ja antworten würde, oder? Jesus ist unterwegs. Es ist wieder mal ein hohes jüdisches Fest. Es gibt eine Zeit im Jahreslauf, da häufen sich die hohen Feste. Und es ist wieder so ein Fest und Jesus ist in Jerusalem. Und wer schon mal in Jerusalem war, der weiß, Jerusalem ist eine alte Stadt, umgeben von einer neueren Stadt. Und in dieser alten Stadt, die von einer Stadtmauer umgeben ist, befindet sich ein Teich, der heißt Bethesda. Und an diesem Teich sitzen die Kranken und die Lahmen und die Blinden und die, die verkrüppelt sind, so schreibt es die Bibel. Und sie hoffen darauf, dass sie, wenn das Wasser des Teiches bewegt wird, dass sie als Erste in den Teich kommen und dann geheilt werden. Ich lese euch diese Geschichte, die im Johannesevangelium steht und im Übrigen nur da, Kapitel 5, ab Vers 1. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. »Willst du gesund werden?«, fragte er ihn. Der Kranke antwortete, »Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt, und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein.« Da sagte Jesus zu ihm, »Steh auf, nimm deine Matte und geh.« Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. Heute ist Sabbat, da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Er entgegnete, der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Und wer ist dieser Mann? Fragten sie ihn. Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Aber der Geheilte wusste es nicht. Er wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als das, was du bis jetzt durchgemacht hast. Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Bethesda. Bethesda heißt übersetzt das Haus der Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit erleben wohl alle, die das Glück haben, jemanden an ihrer Seite zu haben, der sie in den Teich reinträgt. Vielleicht denkst du, ich kenne die Geschichte, da war doch eigentlich noch von einem Engel die Rede, der das Wasser berührt, damit es sich bewegt. Ja, das sind aber sehr viel ältere Handschriften, also wahrscheinlich erklärende Zufügungen späterer Zeit. Und in der moderneren Bibelwissenschaft sagt man, diese alten Handschriften sind widerlegt durch noch ältere Handschriften. Wir wissen nicht, was genau passiert am Teich Bethesda. Wir wissen nur, die Menschen erleben in irgendeiner Form Heilung durch das Wasser. Sie brauchen dazu aber Hilfe. Sie schaffen es nicht, allein zum Teich zu kommen, denn nur der Erste, der reinsteigt, wird heil. Das Haus der Barmherzigkeit. Es ist irgendwie auch unbarmherzig, wenn nur einer heil wird. So fühlt es sich für mich an. Und manchmal, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, die von einer schweren Krankheit heimgesucht werden, dann passiert es, dass sie fragen, warum ich? Und ich habe darauf keine Antwort. Ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Antwort, warum ein Mensch krank wird und der andere gesund bleibt. Ich habe keine Antwort darauf, warum manche Menschen frohen Muts durchs Leben gehen. Im Übrigen, der Psalmbeter aus Psalm 73 fragt sich das ja auch. Warum geht es denen, die dich, Gott, nicht kennen, so gut? Und ich gehe jeden Tag in den Tempel und erfahre, dass es mir nicht so gut geht. Bleiben wir mal klein. Die Frage nach dem Warum kann ich nicht erklären. Und ich finde das, den Begriff Haus der Barmherzigkeit schwierig, weil es immer nur einen gibt, wenn das Wasser sich bewegt, der heil wird. Aber Barmherzigkeit ist etwas, das nicht durch Wasser geschieht. Barmherzigkeit ist etwas, das durch helfende Menschen geschieht. Helfende Menschen sind barmherzig. Menschen, die sich auf den Weg machen, anderen in dieses Wasser zu helfen oder wozu auch immer, ihnen zu helfen, dass sie ihr Leben besser leben können, dass sie leichter durchs Leben gehen oder zumindest die Last etwas weniger schwer ist. Das ist Barmherzigkeit. Menschen, die den Eindruck haben, da ist jemand in Not geraten und dem kann ich helfen, dem kann ich zur Seite stehen. Und solche Menschen befinden sich dort an diesem See Bethesda, also offenbar Menschen, die barmherzig sind. Diesen See gibt es bis heute, das heißt, den See gibt es nicht mehr, aber die Anlage gibt es noch bis heute. Da wurde eine Kirche gebaut, weil man diesen besonderen Ort in besonderer Weise heiligen wollte. Haus der Barmherzigkeit. Dort sind viele Kranke, Menschen, die gelähmt sind, die blind sind, die irgendwie verkrüppelt sind, halten sich dort auf und hoffen auf Linderung. Jesus geht dorthin. Ich weiß nicht, wie es dort zur Zeit Jesu ausgesehen hat. Heute, wenn man dahin will, muss man durch eine Sperre durch. Man muss auch Geld bezahlen, damit diese Anlagen, die ausgegraben wurden, auch erhalten bleiben können. Aber damals wird es wahrscheinlich frei zugänglich gewesen sein. Und die Stadt Jerusalem ist eine nicht so wahnsinnig große Stadt mit hohen Mauern. Und wenn man dort ist, dann drängen sich die Menschenmassen schon mal. Das kann schon passieren, dass es da sehr, sehr dicht ist, weil viel gebaut ist in dieser Stadt. Jesus geht durch die Menschenmassen durch und er sieht diesen Mann, der da, so sagt es die Bibel, seit 38 Jahren liegt, 38 Jahre gelähmt, 38 Jahre hofft er auf Heilung. Warum sieht Jesus genau den? Ich kann doch nicht sagen, warum Jesus den einen Mann sieht. Ich habe mich das gefragt und keine Antwort gefunden. Entscheidend ist, er sieht ihn. Das ist das Wichtige. Warum er die anderen in dem Moment nicht wahrnimmt, keine Ahnung. Die Frage stellt sich ja schon beim Brudermord. Warum wird am Anfang der Bibel Kain und Abel, warum wird erzählt, dass Gott das Opfer Kains nicht ansah und das Opfer Abels hingegen mit Wohlgefallen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist nur so, da ist ein Blick. Jesus sieht inmitten dieser Menschenmenge diesen einen Mann. Und dessen Leben kann sich von nun an verändern. Und er fragt ihn, willst du geheilt werden? Und die Antwort des Mannes ist nicht ja. Ist doch verrückt, oder? Willst du geheilt werden? Würde ich sagen, ja, wäre schön. Aber das stimmt nicht ganz. Als ich mit 20 Jahren meinen Autounfall hatte, ihr erinnert euch, ich habe euch davon schon erzählt, Schädelbasisbruch und das linke Ohr danach fast taub, da wurde ich schon gefragt, willst du wieder hören können? Und ich war hin und her gerissen und ich dachte, es ist ja auch eine Mahnung, wie kurz das Leben ist und wie groß Gottes Gnade ist. Und ich habe auch Angst davor gehabt, was ist, wenn die Heilung nicht erfolgt? Was ist dann? Ich habe also darauf verzichtet. Auf die Frage, willst du, dass dein Ohr wieder hören kann, habe ich gesagt, nein, lass mal. Und es ist jetzt sehr verkürzt. Ich habe natürlich ganz anders darum gerungen. Ne? Das war jetzt nicht so lax dahergesagt. Und es gab schon auch Versuche, darüber zu beten. Aber wisst ihr, da war in mir immer so ein Vorbehalt. Und der Mann sagt ja auch nicht, ja, ich will geheilt werden. Er sagt, ich habe niemanden, der mir dazu helfen kann. Da ist keiner. Und wenn ich es allein versuche, dann bin ich zu langsam. Das ist ein großes Übel, dass wir immer versuchen, die Dinge allein zu tun. Ich kann davon ein Lied singen. Ich bin Großmeisterin darin, Dinge allein zu tun. Das ist ein großes Übel. Wir brauchen den Menschen an unserer Seite. Wir brauchen Jesus an unserer Seite. Die Dinge können wir nicht, wir können sie natürlich allein tun, aber wir brennen aus. Wir werden krank, wir gehen kaputt, unsere Seele geht kaputt. Jesus fragt und der Mann sagt, da ist niemand, der mir helfen kann. Auf die Frage eine Klage. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du gefragt wirst oder was du erlebt hast, wenn du Menschen fragst, kann ich dir helfen? Oder was kann ich für dich tun? Oder gibt es etwas, das dir das Leben erleichtern würde? Wie oft hast du schon konkrete Antworten bekommen? Von unserer Schwester, die ihren Vater verloren hat, gibt es eine ganz konkrete Ansage. Sie möchte Weihnachten nicht alleine sein. Sehr verständlich. Wisst ihr, je konkreter du antwortest auf die Frage, was kann ich für dich tun, willst du, je konkreter du Ja sagst, desto besser kann dir geholfen werden. Das Großartige ist, Jesus lässt sich nicht aufhalten. Die Klage bremst ihn nicht. Der Mann sagt ja nicht, ja, ich will. Der Mann umschreibt sein Ja mit einer Klage. Und Jesus braucht das Wasser nicht. Jesus braucht keine Hilfsmittel. Der Einzige in deinem Leben, der keine Hilfsmittel braucht, um dir zu helfen, ist Jesus. Jesus sagt, ohne dass er irgendwie mit dem Wasser in Berührung kommt, steh auf und nimm deine Matte und geh. Ein Wunder. Aber das viel größere Wunder ist, bei dem zu finden, der aufsteht und geht. Denn ich kann dir noch so oft zusagen, im Namen Jesu, du bist geheilt. Wenn du diese Heilung nicht glaubst, wird die Heilung nicht sein. Dass mein Ohr 20 Jahre brauchte, geheilt zu werden, hing mit meinem Unglauben zusammen. Nimm deine Matte und geh. Da ist noch was anderes dahinter verborgen. Denn der hatte sich wahrscheinlich am Teich Bethesda häuslich eingerichtet. Wenn jemand gelähmt ist, der kann ja da nicht mal eben weggehen. Der lag da und wir wissen nicht, wie lange. Die Bibel spricht von 38 Jahren, also unfassbar lang. Und dann sagt Jesus zu ihm, nimm deine Matte und geh. Löse deinen Hausstand auf. Lass hinter dir, was dir vertraut war, was dich geknechtet hat, was dich gebunden hat, was dir auch irgendwie ein Zuhause gegeben hat. Denn ein Zuhause war das bestimmt irgendwie. Da waren ja viele andere Menschen, ähnliche Situationen. Man wurde bestimmt irgendwie versorgt, sonst hätte er ja nicht weitergelebt. Jesus verlangt von dem Mann, loszulassen, was ihm bisher vertraut war. Wenn Menschen ihr Leben an Jesus übergeben, das erlebe ich immer wieder in Gesprächen, wenn Menschen erkennen, Jesus ist wirklich mein Heil, mein Retter, dann müssen sie oft einen ganzen Batzen loslassen, der sie bislang durchs Leben begleitet hat. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, steht im Neuen Testament. Das war der Taufspruch, der meinem Ex-Mann Alexander zugesprochen wurde. Und es war eine große Anfechtung für meine Schwiegereltern, weil sie gedacht haben, er darf das, was seine Vergangenheit war, nicht mehr wertschätzen. Das ist aber nicht gemeint. Gemeint ist damit, lass es los, es soll dich nicht mehr daran hindern, mit Jesus unterwegs zu sein. Lass los, was dich bisher festgehalten hat, was dich irgendwie gebunden hat oder was auch wichtig war für dich, wenn du mit Jesus sein möchtest, wenn du durch ihn heil werden möchtest, dann musst du deine Matte nehmen und gehen. Und der Mann zögert keinen Moment, er steht auf und geht. Und das Ganze, obwohl er nichts von Jesus weiß. Denn die Geschichte erzählt uns weiter, dass die führenden Juden, also die, die in der Schrift gelehrt waren, dass die ihn fragen, wer hat dir gesagt, dass du die Matte nehmen sollst und gehen? Wer hat dich geheilt? Und er sagt, ich weiß es nicht. Ist mir noch nie aufgefallen, ich kannte die Geschichte. Und ich hätte darauf geschworen, man soll nicht schwören, aber ich hätte gesagt, auf jeden Fall, Weiß dieser Mann, wer Jesus ist? Nein, er weiß es nicht und trotzdem wird er geheilt. Ist es nicht faszinierend, dass Jesus auch darüber hinaus, ob man ihn kennt oder nicht, Menschen anrührt und heil macht? Dass er sich nicht an unsere Konventionen hält, an unsere Vorstellungen davon, wie was passieren muss, damit Heilung geschehen kann? Mich macht das sprachlos. Ich war, als ich das feststellte, also erstmal fassungslos für den Moment. Ich dachte wenigstens schon mal gehört haben von diesem Rabbi, der da durch die Gegend zieht und heilt und irgendwie Wunder vollbringt. Nein, keine Rede davon. Ich weiß nicht, wer dieser Mann ist. Und trotzdem steht er auf und geht. Kein Zögern. Keine Frage, was ist, wenn es nicht passiert? Ich nehme an, dass das Sehnen des Mannes nach Heilung groß genug war. Und das ist wirklich eine Grundlage dafür, dass wir heil werden können. Und da ist jetzt körperliche Heilung nur ein Teil davon. Auch seelische Heilung und auch geistliche Heilung ist, damit die passieren kann, braucht die Sehnsucht nach diesem Heilsein. Ich nehme an, dass seine Sehnsucht groß genug war, dass er diesem Wort vertraut hat. Nun ist aber Sabbat. Eigentlich könnte an der Stelle unsere Geschichte enden. Ich habe mich auch gefragt, warum die Menschen, die die Perikope, also diesen Bibelausschnitt für heute rausgesucht haben, warum die nicht die Geschichte an der Stelle enden lassen. Wir könnten jetzt sagen, Halleluja, der Mann ist geheilt, alles ist gut. Aber nein, wir werden weitergeführt. Es ist Sabbat. Es ist der Tag, an dem in Jerusalem nichts geht. In ganz Israel geht nichts. Wer schon mal am Sabbat in Israel war, weiß, da fährt kein Bus und keine Bahn. Und an Yom Kippur, ich erzählte es euch letzte Woche, also am höchsten Feiertag, geht nicht mal Fernsehen. Auch kein Radio und kein Telefon. Telefon nur Notruf. Kein Spaß, es ging nichts. Also bis heute und damals wahrscheinlich noch stärker, waren diese Feiertage wirklich heilig. Und der Sabbat war wirklich heilig. Man tat an diesem Tag nichts, gar nichts. Und schon gar nicht trug man seine Matte von A nach B. Wie kann er es wagen, dieser Mensch, seine Matte durch die Gegend zu tragen? Es ist jetzt keine Rede gegen den Sabbat, denn auf die Sabbatruhe zu achten ist wirklich wichtig, dass wir diesen Tag haben in der Woche, an dem wir uns ausruhen. Irgendwann hat mein Körper mir gesagt, du treibst Raubbau, meine Liebe, du musst kürzer treten, du brauchst den Tag, damit du dich erholen kannst. Du bist nicht größer als Gott. Und Gott hat am siebten Tag geruht. Der Tag, an dem wir Ruhe finden sollen, ist ein Tag für Leib, Seele und Geist. Ein Tag der Kontemplation. Und da trägt man keine Matte von A nach B. Völlig richtig. Es gibt in Israel schon einige Orte, die arabischen Orte, da gibt es einen anderen Lebensrhythmus. Da habe ich noch nicht rausgefunden, auch mangels Interesse, wann da der Ruhetag ist. Ich bin nicht so sicher, wir waren ja Freitag in Akko und da war keine Ruhe. Aber was ich sagen will, ist, ich bin froh, dass wir in Bremen auch sowas wie eine Feiertagsruhe haben. Ich bin wirklich dankbar dafür. Und bin dankbar dafür, dass selbst die, die Verantwortung in der Wirtschaft tragen, sich nicht davon beirren lassen und diese Feiertagsruhe weiter fördern und fordern. Denn in Berlin gibt es diese Ruhe nicht. Die Führenden kommen also auf den Geheilten zu und fragen ihn, wer wagt es, dich am Sabbat zu heilen? Wer wagt es, dir zu sagen, nimm deine Matte, räum deinen Hausstand auf, löse das auf, was zu dir gehört und geh? Und wie gesagt, der Mann weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass Jesus das Gebot der Sabbatruhe aufheben will, mit dieser Heilungstat. Aber Jesus, und das zeigt uns das gesamte Neue Testament, reagiert immer auf die Situation. Es ist Heilung nötig, dann wird jetzt geheilt. Es ist Vergebung nötig, dann wird jetzt vergeben. Es ist Auferweckung von den Toten nötig, dann wird jetzt auferweckt. Jesus fragt angesichts wirklich lebensbejahender oder lebensnotwendiger Situationen nicht nach Gesetz und Ordnung. Es ist ein bisschen eine Kritik an der sehr, sehr strengen Auslegung der Sabbatruhe. Und unser Geheilter geht ja auch in den Tempel. Das hören wir auch. Jesus trifft ihn etwas später im Tempel. Also die logische Reaktion aus meiner Sicht ist auch, wenn ich geheilt werde, zu danken. Und wenn ich nicht weiß, wem ich danke, dann danke ich Gott. Idealerweise danke ich Gott und dem Menschen, der mir geholfen hat. Und im Tempel trifft Jesus auf diesen Mann. Und er sagt zu ihm etwas Überraschendes. Ich will es euch nochmal vorlesen. Du bist jetzt gesund. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. An anderer Stelle widerspricht Jesus der Theorie, dass Sünde und Krankheit zusammenhängen. Und hier hängen Sünde und Krankheit doch zusammen? Was willst du? Willst du geheilt werden? Jesus wird dich heil machen. Und dann sagt er zu dir, und sündige nun nicht mehr. Das meint nicht, dass du ab sofort dein Leben immerzu unter Kontrolle haben musst. Dass du nicht mehr leben darfst und wir machen in unserem Leben alle Fehler und wir gehen in die Irre und wir entscheiden uns auch bewusst gegen das, was Gott will. Aber wenn Jesus zu dir sagt, sündige nicht mehr, dann meint er, bleib ab jetzt in meiner Nähe. Orientiere dich an mir. Guck nach, was ich dir zu sagen habe. Lerne von dem, was ich dir vorlebe. Folge mir nach. Bleib in meiner Nähe. Reagiere, handle, ruhe dich nicht auf deine Heilung aus. Dann ist es wieder rückläufig. Bleib in meiner Nähe, verstehe, was es heißt, dass Gott den Menschen unbedingt liebt und was aus dieser Liebe folgen muss. Was willst du? Habe ich am Anfang gefragt. Was willst du? Fragt Jesus den Gelähmten. Was willst du? Frage ich dich jetzt. Wenn du heil werden willst, dann sag es Jesus. Wenn du heil werden willst, dann geh mit großem Glauben zu unserem Retter. Ich gestehe, der Jakobusbrief, aus dem wir vorhin gehört haben, Jakobus 5, über das Gebet der Krankenheilung, das älteste Gebet der Krankenheilung, habe ich schon sehr viel nachgedacht und sehr viel auch darüber gebetet, weil ich diese Gabe in mir nicht spüre, dass ich heilen kann. Der Apostel Paulus spricht über verschiedene Gaben, die unterschiedlich verteilt sind und jeder hat seine Gabe und soll seine Gabe auch entsprechend leben. Und dennoch gibt es diesen Auftrag, füreinander zu beten, füreinander um Heilung zu beten, die Hände aufzulegen, den Kranken zu salben und dann ihm Heilung zuzusprechen, und zwar im Namen Jesu. Was willst du? Ich will verstehen, dass das Heilungsgebot, die Möglichkeit, dass Menschen heil werden, auch heute gilt. Ich will glauben und verstehen, dass Jesus auch heute Menschen heilt. Er braucht dazu andere Menschen, oft. Manchmal heilt er auch ohne Handauflegung. Ich will glauben, mit meinem ganzen Sein will ich glauben, dass Jesus heute noch der ist, der ja auch vor 2000 Jahren war. Dass er immer noch dieselbe Kraft hat, immer noch dieselben Möglichkeiten, Menschen zu begegnen und Herzen und Seelen und Leiber zu heilen. Ich will es wirklich glauben. Nun bist du geheilt, sagt Jesus. Sündige nicht mehr, bleib in meiner Nähe. Amen.